Ja, lieber Thomas, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Du hast dich gemeinsam mit deiner Gruppe der Forschung zugewendet, und zwar bezüglich des Phänomens der sogenannten Lernvideos. Und ihr habt euch die Frage gestellt, was verpasst eigentlich die Institution Schule, dass Jugendliche zum Lernen und Wiederholen auf Videos zurückgreifen?
Ja, das ist völlig richtig. Wir haben einfach den Trend beobachtet, dass es sowas überhaupt gibt, diese Lernvideos. Und haben uns eben gefragt, ich meine, prinzipiell müsste man ja sagen, ein Lehrer kann all das auch genauso gut vermitteln, also die Lerninhalte, wie es so ein Lernvideo auch kann. Wo liegen also die Gründe dafür, dass Schülerinnen und Schüler jetzt hingehen und sagen, nee, ich eigne mir die Lerninhalte für meine Prüfungen oder wie auch immer auf andere Weise an, als einfach nur in den Unterricht zu gehen?
Gehen wir zunächst mal aufs Inhaltliche zu den Lernvideos. Also als ich noch in der Schule war, ist inzwischen auch schon ein paar Jährchen her, da gab es zur Klausurvorbereitung und Co. hauptsächlich die eigenen Aufschriebe. Die waren enorm wichtig, weil auch jeder das so ein bisschen anders vermittelt hatte. Dann gab es Bücher und es gab vielleicht noch Wikipedia. Das war aber schon wieder kritisch zu betrachten, wurde uns auch so gelehrt, denn da kann ja jeder reinschreiben. Was zeichnet denn diese Lernvideos aus? Was macht die anders als das eben erwähnte?
Ja, es ist einfach eine andere Darreichungsform, eine andere Vermittlungsform, würde ich sagen. Also Wikipedia ist ja wie auch die eigenen Aufschriebe oder das gute alte Schulbuch, was man in dem Zusammenhang ja auch erwähnen muss, einfach nicht textbasiert. Also diese Videos sind nicht textbasiert, diese anderen Möglichkeiten eben schon. Und wir hatten im Gespräch den Eindruck, dass es tatsächlich für die Schülerinnen und Schüler teilweise einfacher ist, diese klassische Präsentationsform, wenn einem jemand sowas erläutert, ja, zu folgen, als sich das jetzt aktiv aus einem Text anzueignen.
Okay, ihr habt euch mit den Lernvideos beschäftigt, die, wie du gerade erwähnt hast, für die Schülerinnen und Schüler vor allem deswegen eine enorme Rolle spielen, weil es eben diese Präsentationsform ist, dass sie von jemandem etwas erklärt bekommen. Wie seid ihr denn vorgegangen? Kannst du vielleicht ganz kurz euer Forschungsvorhaben skizzieren?
Ja, wir wollten in dem Fall qualitativ forschen und nicht quantitativ. Wir wollten einfach mal sehen, was sagt jetzt eine kleine Gruppe einfach im direkten Gespräch dazu, warum sie solche Videos nutzen und so weiter. Und gerade diese Gründe herauszufinden, das schien uns ein qualitativer Studienansatz als geeigneter, als jetzt ein quantitativer. Vielleicht auch, um dann in Zukunft mal weiter zu forschen in die Richtung, kann man ja durchaus quantifizierbar machen und
kannst du ganz kurz den Unterschied erläutern?
Ja, qualitative Studienansätze, da geht es eher um, ich versuche es vereinfacht auszudrücken, da geht es um ein Gespräch. Also es geht darum, im Gespräch direkt mit jemandem oder einer Gruppe von Personen, wie in unserem Fall, rauszubekommen, wo die Gründe für was liegen oder wie das ja jetzt dieser ganz subjektive Eindruck auch von der Sache ist. Ein quantitatives Studiendesign, wie so Quantum, die Zahl, und das ist versucht, einen Sachverhalt zählbar zu machen. Also dazu gehören beispielsweise solche Formen wie Fragebögen. Ja, wenn man jetzt irgendwie fragt, schaust du Lernvideos aus dem und dem Grund, und dann kann man ankreuzen, ja oder nein, dann hat man danach irgendwie eine Zahl, wenn man das an einer entsprechend großen Stichprobe durchführt, kann das quantifizierbar machen und dann sagen, ja, also die Schülerinnen und Schüler schauen zu 60% Lernvideos, weil, genau, aber da geht eben unser Studienansatz nicht hin, wir wollten einfach erstmal die Gründe auch ein Stück weit frei erfahren, also wir wollten jetzt keine Möglichkeiten, Antwortmöglichkeiten vorgeben, sondern ganz offen reingehen und daher auch die Diskussion, für die wir uns entschieden haben, anstatt dieser Einzelinterviews, weil durch so eine Gruppendiskussion dann auch in ganz vielen Fällen nochmal so eine eigene Dynamik reinkommt, wenn eine Schülerin was sagt und der andere Schüler dann darauf antwortet und man sich dann gegenseitig auch so ein bisschen die Bälle zuspielt. Und man kennt das ja auch schon aus Gesprächen, die man jetzt so im Alltag mit mehreren Leuten führt, dass man sich an vielen Stellen denkt, so, ah ja, stimmt, das ist ein Aspekt, den sehe ich genauso, der ist mir nur jetzt gerade nicht eingefallen. Also da entwickeln sich einfach nochmal bessere Dynamiken.
Gut, dankeschön. Wie ging es denn weiter, nachdem ihr diese Diskussion geführt hattet mit den Schülerinnen und Schülern?
Ja, der klassische Weg ist dann, die Ergebnisse zu transkribieren, also zu verschriftlichen, was eben die Schülerinnen und Schüler gesagt haben. Da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten der Transkription. Also da gibt es sehr, sehr, sehr komplizierte oder sehr, sehr aufwendige Möglichkeiten. Da kann man tatsächlich jede Sprachnuance, jeden Dialekt, jede, ja, kleinere, ja, auch Lautäußerungen mit einfließen lassen, wenn jetzt jemand zum Beispiel einen Vokal verschluckt oder hier und da oder sich mal räuspert oder so. Oder natürlich gibt es auch Transkriptionsformen, wo man solche Dinge abbildet wie Mimik oder Körpersprache und so weiter. Also hochkompliziert. Man kann es auch einfach, ich sag mal in Anführungszeichen, einfach verschriftlichen, was gesagt wurde. Dabei auch zum Beispiel die gesprochene Grammatik ein bisschen glätten, weil das gesprochene Wort natürlich nicht immer ganz druckreif ist. Das kennt jeder von sich selber. Letzten Endes geht es einfach darum, dann eine verschriftliche Form von dem zu haben, was gesprochen wurde, und zwar auf eine Art und Weise, die für das, was man letzten Endes untersuchen möchte, am hilfreichsten ist.
Und was habt ihr dann getan, um aus dieser verschriftlichen Diskussion, was ja letztlich ein Textdokument ist, was auf mündlich gebrauchter Sprache basiert, was habt ihr daraus getan, um daraus sozusagen aufschreibbare Erkenntnisse herauszuziehen? Gab es einen bestimmten Prozess?
Ja, auch da gibt es wieder verschiedene Varianten. Was natürlich, ich hatte ja schon erwähnt, dass wir diese Gespräche auch geführt haben, um einfach Gründe dafür rauszubekommen, warum Schülerinnen und Schüler oder sagen wir mal Jugendliche im Allgemeinen auf solche Lernvideos zurückgreifen. Und da kann man natürlich aus diesem Interview dann die Gründe auch entnehmen, die dann so genannt werden. Also man kann da quasi Kategorien bilden anhand dessen, was gesprochen wurde. Also eine Schülerin sagt ich mache das zum Beispiel aus dem und dem Grund, und der andere Schüler sagt ja, aber auch noch aus dem und dem Grund. Da kann man nachher natürlich wunderbar zusammenfassen, was ist denn alles gefallen. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit anderer Auswertungsverfahren. Wir haben da zum Beispiel uns recht intensiv an einer bestimmten Stelle mit dem offenen Codieren beschäftigt oder auseinandergesetzt. Da schaut man sich dann beispielsweise so ein Textfragment sehr, sehr genau an. Also man geht dann quasi auch schon so in eine Art Gedankenfluss, also assoziiert was mit bestimmten Wörtern. Also da geht man wirklich sehr ins Detail, gemeint sein kann. Wenn jetzt zum Beispiel eine Schülerin sagt, vielleicht braucht der Lehrer andere Sprache, dann fängt man mal an mit dem Wort vielleicht und überlegt sich, okay, warum sagt sie an der Stelle wirklich vielleicht? Ist das jetzt einfach nur ein Füllwort oder kann das bedeuten, dass sie wirklich dran zweifelt? Und was heißt Sprache in dem Kontext? Heißt Sprache irgendwie, geht es dabei um Umgangssprache, geht es um Alltagssprache, um Fachsprache, um und so weiter? Und man versucht das dann so zu zerlegen und diesen Bestandteilen aus dem Gesprochenen gewisse Codes zuzuordnen. Und mit Hilfe dieser Codes, also so ein Code könnte jetzt in dem Fall zum Beispiel sein Sprache, jetzt an dem eben gewählten Beispiel. Und dann kann man gucken, ob man solche Codes an anderer Stelle in dem Interview eben auch wiederfindet. Und dann letzten Endes auch wieder aus diesem offenen Codieren wieder Kategorien bilden. Und von da ausgehend könnte man dann beispielsweise quantitativ forschen. Also kann man zum Beispiel jetzt sagen, wir machen jetzt einen Fragebogen mit unseren Codes und Kategorien und so weiter und gehen damit dann an eine größere Schülergruppe heran und versuchen da das Ganze zählbar zu machen.
Bleibt man dabei rein deskriptiv oder spielen da auch eigene Vorkenntnisse vielleicht eine Rolle bei dieser Art zu forschen?
Bei dem Codieren an sich meinst du oder meinst du jetzt grundsätzlich beim...
Fangen wir vielleicht mal beim Codieren an. Das interessiert mich sehr, ob da quasi auch interpretiert wird mit geistiger Vorleistung oder bleibt man da wirklich ganz bei den Aussagen der Kinder oder der Jugendlichen?
Ich kann das jetzt nur subjektiv sagen, was an der Stelle bei mir passiert ist, bei dem offenen Codieren. Ich weiß, ich müsste jetzt selber nachsehen, was da die Lehrmeinung ist oder ob es da überhaupt ein allgemein verbindliches Verfahren zum offenen Codieren gibt oder ob es da eben wieder viele
Wege gibt. Ich wollte auch auf euren Prozess hinaus, also ja, okay. Nicht allgemein gefasst.
Also, ich glaube, es ist sehr schwierig, da komplett zu abstrahieren und auf eine rein deskriptive Ebene zu gehen, weil jeder, gerade von uns Studierenden, die an der pädagogischen Hochschule arbeiten, ja auch schon ein gewisses Päckchen trägt, also an Vorkenntnissen, wo es jetzt darum geht, eben was bedeutet Lernen an sich und so weiter. Und ich denke, dass meine Assoziationen beim offenen Codieren wären sicher andere Assoziationen, als wenn jetzt ein gelernter Schreiner das offen codieren würde. Insofern lässt sich das mit Sicherheit nicht ganz ausschließen. Aber ich denke am Schluss, gerade wenn es darum geht, eben diese Codes zu finden, also dann zu sagen, okay, was ist jetzt eigentlich die Kernaussage aus diesem Abschnitt, die ich mitnehme, da ist schon das Ziel, zumindest die eigene Sichtweise oder Persönlichkeit oder die eigenen Vorkenntnisse ein Stück weit ja außen vor zu lassen, um wirklich was Objektives zu finden.
Kommen wir mal auf die Inhalte zu sprechen. Ihr habt ja Erkenntnisse, wenn man so will, produziert oder herausgearbeitet. Wir haben schon ganz kurz vorhin darüber gesprochen, was eigentlich Lernvideos auszeichnet. Habt ihr was dazu herausgefunden, was für einen Anteil der Schülerinnen und Schüler eigentlich auf sowas zurückgreift, auf Lernvideos im Netz?
Welcher Anteil? Also das ist jetzt quasi die Frage danach, wie viele Schülerinnen und Schüler das machen.
Richtig.
Das war ja eben nicht Teil unseres Studiendesigns. Also wir haben ja ganz bewusst das Gespräch gesucht mit einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die sich mit Lernvideos beschäftigen regelmäßig, um eben rauszufinden, warum. Also warum sie das tun. Das wäre jetzt, hätte ein anderes Studiendesign erforderlich gemacht, jetzt zu fragen, wie viele. Also da wären wir wieder im quantitativen Bereich.
Ja, okay, ich habe das vorhin falsch verstanden. Ich dachte, ihr habt eine gesamte Klasse gehabt und dann...
Nee, unsere so Stichprobe war tatsächlich relativ klein. Es waren 6 Schülerinnen und Schüler und die waren auch bewusst nach dem Kriterium ausgewählt worden im Vorfeld, dass die eine gewisse Affinität zu diesen Lernvideos haben. Wobei Vorgespräche ergeben haben, dass also zumindest lassen manche Gespräche den Rückschluss zu, dass es doch recht viele Schülerinnen und Schüler sind, die sich damit beschäftigen. Also ja, es ist auf jeden Fall kein Nischenphänomen.
Jetzt hast du vorhin schon darüber gesprochen, dass erwähnt wurde, dass die Schülerinnen und Schüler vor allem den Vorteil sehen, dass ihnen Lernstoff in diesen Videos eigentlich ganz basal präsentiert wird, dass jemand ihnen erklärt, wie etwas funktioniert. Aber es muss ja noch Vorteile geben. Ich meine, der Lehrer erklärt auch, wie etwas funktioniert. Aber die Videos haben trotzdem irgendwie die Nase vorn. Also worin sehen denn die Schülerinnen und Schüler, mit denen ihr gesprochen habt, die wesentlichen Vorteile dieser Videos?
Also ein Vorteil, weil ich jetzt vorhin auch schon das Beispiel mit der Sprache gebracht habe, war ganz klar, dass übereinstimmend alle Schülerinnen und Schüler gemeint haben, in diesen Lernvideos werden uns teilweise Sachen erklärt, die wir im Unterricht nicht verstanden haben. Also beispielsweise, ich glaube, das Beispiel haben sogar die Schülerinnen und Schüler gebracht, der Satz des Pythagoras. Ja? Also da geht es ja um eben die Summe der Quadrate und so weiter. Also man kennt den Satz des Pythagoras, dürfte jedem ansatzweise ein Begriff sein. Da kommt man ja nicht drum rum um gewisses Fachvokabular. Und in der Schule wurde dieses Fachvokabular den Aussagen der Schüler nach, muss man natürlich immer sagen, muss man mit Vorsicht genießen, vielleicht haben sie an der Stelle auch einfach nicht aufgepasst. Auf jeden Fall wussten sie nicht, mit diesem Fachvokabular umzugehen. Dann haben sie nachgefragt beim Lehrer. Der Lehrer hat dann gesagt, ja, das ist das und das und das heißt so und so. Und sie haben es aber nicht verstanden an der Stelle. Und dann meinte ein Schüler, ja, dann ist er dann auch quasi zu stolz. Also er möchte dann auch nicht ein zweites oder drittes Mal nachfragen, sondern sagt halt, ja, passt schon, hab's verstanden. Und von dem Punkt an geht ihm quasi der Faden verloren. Ja, also dann kann er dem Unterrichtsinhalt nicht mehr so folgen. Und jetzt in diesem Video, da wird am Anfang eben ganz klar erklärt hier, also was ist irgendwie die Kathete und was ist die Hypotenuse und wo kommen diese Wörter her und was kann, also aus welcher Sprache stammen jetzt diese Wörter und sogar noch so eine kleine geschichtliche Hinführung, was ich ganz interessant fand, dass das die Schülerinnen und Schüler tatsächlich interessiert, war aber der Fall. Und dann hatte der diesen Fachbegriff verstanden. Und wenn er nicht verstanden hatte, hat das Video zurückgespult, sich das nochmal angehört und er hatte ihn dann, es wird wirklich basal erklärt und dann konnte er dem ganzen Verlauf wirklich fantastisch folgen, hat er so gesagt. Andere Gründe sind, dass sie zum Beispiel wahnsinnig flexibel reagieren können mit Hilfe solcher Lernvideos auf die Erfordernisse, die jetzt halt gerade anstehen lerntechnisch. Also Klausur ist in 3 Tagen. Ich habe Mathe, aber nur heute und dann eben nicht mehr in den nächsten 2 Tagen. Ich kann mich dann am Abend vorher wirklich, wenn ich es mir nochmal ins Kurzzeitgedächtnis reinprügeln kann, mit diesem Video abends hinsetzen und auch in meinem eigenen Rahmen, also zu meiner Uhrzeit, an meinen bevorzugten Ort. Ich kann sogar im Bett liegen mit dem Smartphone und mir diese Inhalte wirklich total flexibel nochmal zu Gemüte führen, wann auch immer ich das möchte. Und auch wie oft und wie langsam, man kann die YouTube-Videos beispielsweise auch verlangsamend abspielen und so weiter. Und das sind alles sofort, also ich glaube, das ein ganz, ganz großer Punkt ist eben diese Flexibilität. Und ein ganz, ganz großer Punkt ist, dass wirklich alles darin ganz basal erklärt wird. Und wenn man jetzt ein Video hat, wo beispielsweise ein Fachbegriff nicht basal erklärt wird, dann nimmt man diesen Fachbegriff, gibt den wiederum als Suchbegriff ein, zum Beispiel bei YouTube, und lässt sich eben im nächsten Erklärvideo diesen Fachbegriff erklären. Man kann also, wie man das von sich selber wahrscheinlich bei Wikipedia kennt, jeder hat schon mal ein halbes Wochenende bei Wikipedia verbracht, weil er von Begriff zu Begriff gesprungen ist und sich gedacht hat, oh, das ist alles so interessant und ich komme immer weiter und lerne immer mehr. So kann man es im Prinzip mit diesen Videos auch machen.
Ich habe, glaube ich, 2011 die erste Website im Netz gefunden, wo es dann um den digitalen Mathelehrer ging. Das war einfach ein Lehrer, der hat angefangen, Videos zu produzieren und sie auf seiner eigenen Website hochgeladen. Inzwischen gibt es eine riesige Bandbreite an spezialisierten Websites, aber es gibt ja auch die klassischen generellen Portale. Du hast gerade eins erwähnt, YouTube zum Beispiel, wo alle möglichen Videos hochgeladen werden, auch Lernvideos. Habt ihr was darüber herausgefunden, was bei den Jugendlichen am beliebtesten ist?
Wir haben einige YouTuber. Also ich bleibe jetzt beim Portal YouTube, weil ich ehrlich zugeben muss, dass ich bei den anderen Portalen nicht ganz so firm bin und gehe aber auch nach wie vor davon aus, wobei ich hoffe, dass ich mich da jetzt nicht mit solidem Halbwissen in die Nesseln setze, dass YouTube immer noch von den Zugriffszahlen her wahrscheinlich Spitzenreiter sein dürfte. Da existieren ja wirklich unfassbar viele Channels und die Schülerinnen und Schüler haben so ein paar Namen immer wieder genannt, solche, also im Bereich Mathematik scheint Simple Math eine sehr große Rolle zu spielen, habe ich mir auch mal angeguckt, die Sachen. Die machen das natürlich sehr, sehr locker flockig und auch mit sehr viel grafischer Visualisierung und so weiter und alles so ein bisschen, ja, neudeutsch würde man sagen, fancy. Dann gibt es noch den Lehrer Schmied, heißt er, glaube ich. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, in welchen Fachbereichen der unterwegs ist, aber ich meine auch Deutsch insbesondere lehrt der auch in seinen Videos. Fand ich ganz interessant, weil gerade dieser Lehrer Schmied, der steht wirklich relativ traditionell an der Tafel und präsentiert da in einem Tafelaufschrieb diese Lerninhalte. Also man fragt sich als externer Beobachter schon, okay, also ihr guckt jetzt eurem Lehrer in der Schule nicht so gern zu, wie er an der Tafel steht und euch was vormacht. Geht lieber nach Hause und macht ein Video auf, wo ein Lehrer an der Tafel steht und euch was vormacht. Das ist schon so ein bisschen, ja. Aber irgendwas scheint da zu funktionieren. Und ich habe es ja schon gesagt, unter anderem auch diese Flexibilität. Insofern, an die beiden kann ich mich gut erinnern, an diesen Lehrer Schmied und an diesen Simple Math. Es wurden aber auch noch ein paar andere Namen genannt. Ich denke nur, dass die beiden relativ hoch im Kurs stehen.
Was machen die denn, also du hast es schon angedeutet, aber vielleicht nochmal explizit, was machen die richtig? Was sind so die Kriterien, nach denen vielleicht die Jugendlichen die Videos aussuchen?
Die Schülerinnen und Schüler haben vor allem gesagt, was ihnen nicht gefällt. Also das fand ich auch ganz interessant. Also zum Beispiel haben sie gesagt, wenn mir die Stimme von einem oder einer nicht gefällt, dann kann ich das gar nicht gucken. Ne? Dann ist das irgendwie. Und dann kamen auch noch so andere Kriterien wie, ja, wenn beim Schreiben die Hand im Weg ist. Da scheint es auch Videos zu geben, eben wo quasi mit einer Kamera von einer Art Dokumentenkamera von oben gefilmt ist, wie jemand was auf ein Blatt Papier schreibt und dabei ist eben ab und zu mal die Hand im Weg, weil das halt nun mal so ist. Und da gibt es einige Schüler, die da schon, oder Schülerinnen, die da schon komplett abschalten, wenn sowas passiert. Also das ist ganz interessant. Ein Schüler, das sagt man vielleicht auch, ein Schüler meinte, es ist nicht ganz genderkorrekt. Er meinte, also wenn eine Frau spricht, schaltet er, also es geht gar nicht. Also Frauenstimmen mag er nicht, grundsätzlich. Ja, muss man einfach mal so stehen lassen. Aber also ich glaube, das funktioniert wahnsinnig viel, einfach auch auf einer emotionalen Ebene. Also die machen so ein Video an oder du gibst als Suchbegriff ein Satz des Pythagoras und dann kommen irgendwie, weiß ich nicht, 45 Angebote, die dir das erklären und dann hast du vielleicht einen Channel oder den anderen Channel, den du schon kennst, wo du weißt, es funktioniert, aber du guckst vielleicht auch mal in einen anderen Channel rein und merkst dann, oder sprich eine Frau, nächster Channel, ja, zum Beispiel bei dem einen Schüler. Oder du sagst, da ist es mir visuell nicht sinnvoll genug aufbereitet. Ja, also manche Schülerinnen und Schüler fanden es ganz toll, wenn solche Sachen grafisch irgendwie, wie gesagt, fancy irgendwie, wenn da Sachen ins Bild geflogen kommen und dann wieder raus und in vielen Farben. Und ja, so dieser visuelle Aspekt hat eine Rolle gespielt. Dann aber auch tatsächlich die Persönlichkeit und wie grundlegend eben Begriffe erklärt werden. All solche Dinge. Ich habe dann auch mal nachgehakt und gefragt, inwieweit denn eigentlich Humor eine Rolle spielt, weil ich mir hätte vorstellen können, dass das vielleicht auch ganz schön ist. Das war lustigerweise nicht so ein großer Faktor, wie ich es erwartet hätte. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Videos, wo das Ganze auch ein bisschen humoristisch aufbereitet ist, besser ankommen. Aber ein Schüler meinte tatsächlich, ja, also manche machen so Mathe so lustig. Da ist dann, oder nee, es war Physik, genau. Das Beispiel Physik in einem Jahr, dann kommt dann so ein Elektron und boxt das Proton weg und keine Ahnung. Und das sei also schon sehr witzig und so. Und sein letzter Satz war dann, ja, aber es ist zwar kindisch, aber ich guck's trotzdem. Also es war eher, der Humor war jetzt kein Faktor, der ihn dazu gebracht hätte, das tatsächlich zu gucken, sondern es war mehr so, okay, ich guck's trotz des Humors, den ich eigentlich ziemlich albern finde. Das mag man jetzt nicht verallgemeinern, das ist ja auch eben, unser Studiendesign war ja qualitativ, insofern müsste man das natürlich jetzt auf jeden Fall noch quantifizieren, inwieweit Humor eine Rolle spielt bei anderen Schülerinnen und Schülern. In unserer Gruppe war es keiner.
Ja, krass. Also auf jeden Fall spannende Aspekte. Wir haben die Gestaltung, die Sprache, also das Timbre, die Sprachweise vielleicht, also die Stimmenweise. Das
auch ganz konkret die Sprache selbst.
Ja, die
also
Sprache
eine Alltagssprache für die Schüler war eine ganz wichtige Sache. Also dass die Sprache wirklich die lebensweltliche Sprache ist, die die Schüler auch benutzen. Also ja, auch einfach eine Form von Umgangssprache, ja.
Dann haben wir auch didaktische Aufbereitung im gewissen Sinne, also dass es reduziert ist, dass vielleicht ein bisschen Humor dabei ist, das finden wir vielleicht noch irgendwann hinaus in einer Folgestudie. Aber was ja auch ganz wichtig ist, ist die inhaltliche Souveränität, also dass das, was erzählt wird, auch wirklich quasi der wissenschaftlichen Erkenntnis, die in der Schule vermittelt werden möchte, auch entspricht, dass da kein Mist erzählt wird, wenn wir so wollen. Und es gibt eine wahnsinnige Bandbreite von solchen Videos und da kann jeder was reinstellen, der will. Und man kann auch nicht gewährleisten, dass alles, was da so erzählt wird, in der Klausur dann auch Punkte gibt. Hattest du das Gefühl, dass die Schülerinnen und Schüler da ein Gespür dafür hatten, für dieses Problem?
In die Richtung haben wir gar nicht geforscht. Das ist natürlich völlig richtig. Gerade diese offenen Videoplattformen, wie jetzt, um nochmal beim Beispiel zu bleiben, YouTube bilden, ja, sind insofern natürlich gefährlich, dass da tatsächlich jeder sein Video reinstellen kann. Ne? Ich kann jetzt hingehen und morgen ein Lernvideo über den Satz des Pythagoras veröffentlichen. Das wird wissenschaftlich wahrscheinlich ziemlicher Schrott, weil ich, um ehrlich zu sein, davon auch nicht allzu viel Ahnung habe. Insofern könnte es natürlich sein, dass Schülerinnen und Schüler das irgendwo anklicken, sich das angucken und dann mit völlig falschen Informationen ins Bett gehen. Jetzt ist die Sache halt, wenn ich so ein Video veröffentlichen würde, dann hätte ich wahrscheinlich wenig Zuschauer oder Follower oder wie auch immer man das je nach Plattform nennt. Insofern würde das Video wahrscheinlich nicht besonders bekannt werden und wird wahrscheinlich insofern auch nicht besonders viele Menschen influenzen. Und bei diesen großen Anbietern wie jetzt Simple Math, da scheint das Ganze inhaltlich schon recht gut unterfüttert zu sein. Aber es ist natürlich eine Riesengefahr. Also die sehe ich auch. Es ist natürlich braucht man eine unheimliche Medienkompetenz und auch im Prinzip ein sehr genaues Fachwissen schon im Vorfeld, um sagen zu können, nee, das ist jetzt totaler Quatsch, der da erzählt wird. Ist gefährlich, haben wir nicht untersucht. Ist für die Zukunft natürlich auch ein großes Thema. Ich denke gerade insbesondere, wenn man anfängt, solche Videos oder solche Möglichkeiten, sich da weiterzubilden, auch in den Unterricht einbaut zukünftig. Ja, es gibt natürlich auch immer bei uns Pädagogen die Überlegung dahin, wie man sowas nutzbar machen kann, auch auf eine sinnvolle Art und Weise. Und da spielt dann halt eben diese berühmte Medienkompetenz eine Riesenrolle, dass man da unterscheiden kann, wer erzählt Mist und wer nicht.
Okay, ihr habt euch also hauptschwerpunktlich wirklich mit den Gründen, warum Videos beschäftigt.
Genau.
Ja, da hatte ich noch eine Frage dazu. Du wirst ja später selbst pädagogisch aktiv sein, am Ende deines Studiums. Und jetzt weißt du schon, warum Schülerinnen und Schüler sich in ihrer Freizeit nochmal hinsetzen und Lernvideos rezipieren. Irgendwas muss ja in der Schule sein, was ihnen noch nicht gereicht hat. Was nimmst du denn aus diesen ganzen Erkenntnissen mit in die eigene Praxis?
Ja, zuerst mal, das fand ich einfach für mich ganz persönlich unheimlich interessant, dass Schülerinnen und Schüler tatsächlich auch ein bisschen entgegen meiner eigenen Erwartungen, muss ich zugeben, wahnsinnig reflektiert an viele Themen rangehen. Also es war eben, ich hatte viel mehr erwartet, dass es in Richtung auch so ein bisschen Lehrer-Bashing vielleicht geht, ja, dass die sagen, hör, unser Lehrer kann das nicht und der der ist doof und der riecht komisch, was weiß ich was. Ne? Dass es viele irgendwie Gründe gibt, warum man den Lehrer nicht mag und warum man das nicht gut macht. Aber im Gegenteil, es war immer so ein Grundverständnis für die Situation des Lehrers da, was einfach hieß mehrfach in dem Gespräch, ja, aber der Lehrer muss sich ja auch irgendwie um alle kümmern. Also wir haben halt eine große Diversität in so einer Schulklasse und da geht es einfach von dem Jungen, der gerade aus wo auch immer Syrien gekommen ist und noch relativ schlecht vielleicht Deutsch spricht und sich sehr bemüht, aber da einfach noch manchen Inhalten allein aufgrund einer Sprachbarriere nicht so genau folgen kann, bis hin zu einem Schüler oder einer Schülerin, die jetzt vielleicht wahnsinnig weit voraus ist, ja, die vielleicht sogar schon wieder unterfordert ist mit dem, was gerade, also wir kennen das alle, wir haben halt einfach eine große Streuung in so einer Klasse und die Schülerinnen und Schüler, die erkennen das tatsächlich auch. Also ist nicht so, dass die da ignorant sitzen und sagen, der Lehrer kümmert sich wieder nicht um mich, sondern die sagen, ja, ist ja auch klar, der muss sich ja jetzt um den anderen Schüler kümmern oder die andere Schülerin, die das jetzt vielleicht nicht verstanden hat. Und das fand ich eine ganz schön hohe Reflexionsebene. Und auch, dass man dann folgerichtig gesagt hat oder die Schülerinnen und Schüler gesagt haben, ja, dann eignen wir es uns halt selber an. Und für mich persönlich mitnehmen jetzt für die Zukunft aus diesen Gesprächen, ja, es ich glaube, es bietet wahnsinnig viele Chancen, diese ganze Art und Weise mit Videos zu lernen. Ich denke, es geht ja auch momentan der Trend tatsächlich dazu, dass Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer eigenen Kompetenzen, ihrer eigenen Kompetenzraster zum Beispiel, ja, da irgendwie auch schauen, an welchem Punkt kann ich ansetzen, muss ich ansetzen, selbstständig irgendwie was zu lernen und so weiter. Dann gibt es vielleicht eine Inputphase im Unterricht, aber ansonsten, da bieten solche Videos schon wahnsinnig große Chancen. Also wenn man jetzt beispielsweise annehmen würde, man hätte da jetzt ein Videopool zukünftig, ein Lernangebot beispielsweise des Landes, wo irgendwie hauptberuflich Menschen daran arbeiten, Lernvideos im entsprechenden Stil herzustellen und mit den entsprechenden Inhalten, die dann auch geprüft sind, wissenschaftlich fundiert sind. Und dann könnten sich Schülerinnen und Schüler ja selbstständig aufgrund ihrer Kompetenzen dann ihre mit Hilfe dieser Videos was aneignen. Es ist schon eine schöne Idee. Also man kann damit, glaube ich, unheimlich viel machen. Das ist natürlich wahnsinnig aufwendig. Und ja, aber ich denke, das Phänomen muss man auf jeden Fall verfolgen und auch halt eben nicht das Gespür dafür verlieren oder das Interesse daran verlieren, was diese Videos vielleicht richtiger machen oder überhaupt richtig machen.
Klingt echt nach einer guten Utopie. Ich bin schon gespannt auf die öffentliche Wahrnehmung der Lehrperson, wenn es dann nur noch heißt, also schlimmer als jetzt, der schaut ja nur noch zu, wie Schüler Videos schauen. ja, aber gerade im Umgang mit Heterogenität, glaube ich, hast du da einen guten Punkt angesprochen, dass man wirklich auf die Lernbedürfnisse der einzelnen Jugendlichen eingehen kann. Jetzt will ich nochmal, wenn du nichts mehr inhaltlich gerade auf dem Herzen hast, möchte ich nochmal zum Thema Forschung was fragen. Ich glaube, für dich war es ja nicht das erste Mal, dass du so eine Studie durchgeführt hast, aber du hattest noch weitere Gruppenmitglieder und du, war das vielleicht irgendwann der Fall? Was waren denn für euch so die größten Herausforderungen während des gesamten Forschungsprozesses?
Also egal, wie viele Studien man vielleicht schon durchgeführt hat oder wie viele Interviews, ich kann jetzt aus meiner Sicht sagen, dass es immer wieder unheimlich anspruchsvoll ist, zu versuchen, in einer Studie, an der man selbst teilnimmt, in dem Fall als Gesprächsleiter bei einer Gruppendiskussion, in einem Interview einfach als Gesprächspartner. Also man ist ja da nicht raus aus dem Prozess. Und eine wahnsinnig große Herausforderung liegt darin, eben in diesem ganzen Prozess nicht zu groß zu werden selber. Also nicht zu viel zu beeinflussen. Und man beeinflusst natürlich schon in dem Moment, in dem man den Raum betritt, beeinflusst man schon das Gespräch, weil man als eine Art von Lehrperson wahrgenommen wird, auch wenn man es vielleicht noch nicht ist, aber für die Schülerinnen und Schüler ist man natürlich eine Lehrperson. Da entwickelt sich ein Gespräch völlig anders, als wenn da keiner im Raum wäre oder wenn sie miteinander, untereinander sprechen. Und noch mehr natürlich hängt es damit zusammen, was ich sage. Also, dass man da suggestiv wird, finde ich unheimlich gefährlich und es passiert wahnsinnig schnell, dass eine Schülerin und Schüler irgendwas sagt und man hakt dann ein, wie man das in einem Interview, wenn wir jetzt miteinander sprechen, ja auch machen würde und fällt ins Wort und sagt, hey und da und ah ja, okay. Aber in dem Moment hat man schon total gesteuert. Also man hat halt schon das, was der Schüler oder die Schülerin sagen wollte, war vielleicht was völlig anderes und man hat da jetzt den Gedanken total woanders hingesteuert oder auch mit so Suggestivfragen wie, kann dein Lehrer das nicht? Ja, das ist einfach schon nicht mehr wissenschaftlich. Das ist ja schon auch schon irgendwie eine Steuerung drin. Es sei denn, man versucht, eine Gegenreaktion zu provozieren oder so. Es ist wahnsinnig schwierig, fand ich jetzt. Und ich habe schon ein paar Interviews geführt und das wird auch nicht einfacher. Also, so habe ich es empfunden. Weiterhin, ja, es gibt viele Stellen in so einem Studiendesign oder auch in der Auswertung, die herausfordernd sind. Da geht es auch um ganz praktische Dinge. Also das Transkribieren zum Beispiel, man braucht eine gute Tonaufzeichnung. Und selbst wenn man die hat, sprechen die Schülerinnen und Schüler natürlich auch nicht immer druckreif. Und ich auch nicht. Also da wird dann schon auch mal hier, so wie ich jetzt, so gestorben. Und dann kommt man dann auch an eine andere, also wenn man dann an einer anderen Stelle, so, jetzt nur mal als Beispiel. Wenn die so sprechen, wie ich jetzt gerade, transkribiere das mal. Das ist herausfordernd. Da kann man tatsächlich auch eine ganze Weile dran sitzen. Und dann, ja, die Auswertung, da ist man natürlich auch immer wieder gefragt und muss immer wieder sich selber hinterfragen, ob man da jetzt nicht viel zu viel selber reinbringt von seinen eigenen Vorstellungen, von seinen Vorannahmen, ja, wenn man irgendwie ins Gespräch geht und sich denkt, okay, die Schülerinnen und Schüler werden wahrscheinlich so und so agieren oder antworten, dann ja, tut man gut daran, wenn man ein vernünftiges Forschungsdesign und eine vernünftige Auswertung hinkriegen will, seine eigenen Erwartungen und Vorstellungen da nicht zu groß werden zu lassen und sich immer wieder zu hinterfragen, ob die da jetzt tatsächlich eingeflossen sind.
Zumal die positive Richtung, gab es so etwas wie einen oder mehrere große Aha-Momente, wo du dachtest, ach, das überrascht mich jetzt aber, das hätte ich nicht gedacht. Gut, dass wir das nachgeforscht haben.
Ja, eben, also zum einen hatte ich schon gesagt, dieses Verständnis der Schülerinnen und Schüler für die Situation des Lehrers. Also, dass tatsächlich die gesagt haben, ja, unser Lehrer ist auch nur ein Mensch, nach dem Motto, ja. Und der eine Schüler versteht es halt und der andere nicht. Und die eine Schülerin will nochmal was wissen und da ist die andere Schülerin schon viel weiter. Da, ja, da neigt man oder da habe ich ganz klar im Vorfeld auch dazu geneigt, die Schülerinnen und Schüler zu unterschätzen. Und das wird mir eine Lehre sein, weil das ist ja dann schon fast so ein bisschen, also ich habe mich da echt ein bisschen überheblich gefühlt. So nach dem Motto, das ist bestimmt irgendwie, wenn ich das frage, da können sie gar nichts dazu sagen. Doch, können sie schon. Sie können sowohl was dazu sagen, als auch ihr eigenes Handeln hinterfragen und reflektieren und so. Das ist, die sind ganz schön, manchmal sind Schülerinnen und Schüler viel besser, als wir es so erwarten. Ja, und das war mir auf jeden Fall eine Lehre. Jetzt inhaltlich zum Thema Lernvideos hatten wir tatsächlich vieles von dem, was genannt wurde, schon im Vorfeld angenommen. Also gerade, dass diese sprachliche Komponente eine Rolle spielen würde, dass auch diese zeitliche Flexibilität eine Rolle spielen würde. Es waren mehr so die Details, wie das mit dem Humor zum Beispiel, wo ich gedacht hätte, dass das Gespräch jetzt vielleicht in eine andere Richtung geht. Außerdem was für mich faszinierend, wie engagiert die Schülerinnen und Schüler waren. Also vielleicht ein kleines Beispiel, da ging es dann nicht mehr ums Thema Digitalisierung beziehungsweise Lernvideos. Das war gegen Ende des Gesprächs. Da habe ich dann gemeint, vielen Dank, dass ihr mit mir über das Thema gesprochen habt und wir sind Studierende und wir wollen alle Pädagogen werden und in Zukunft auch die Möglichkeiten für euch zu lernen verbessern. Ja, also wir wollen von euch lernen, um zu ermöglichen, dass ja, zukünftige Prozesse einfach gut laufen und vielleicht auch neue Ideen ins Lernen reinkommen. Und dann meinten die, ja, wenn sie Lehrer werden, dann müssen wir ihnen noch kurz was erzählen. Da habe ich mich wieder hingesetzt und war so, okay, was kommt jetzt? Und dann haben sie aber mal noch saftige 10 Minuten ein flammendes Plädoyer gegen die Ganztagsschule gehalten. Das war, ich saß wirklich nur staunend da. Also da haben sie wirklich alle miteinander drüber gesprochen. Also es geht gar nicht hier der Workload, den sie zu bewältigen haben. Und dann kommen sie um 17 Uhr nach Hause und müssen noch Hausaufgaben machen. Und also auf gut Deutsch, sie sind eine Stunde früher in der Schule als ihre Eltern bei der Arbeit und eine Stunde später aus der Schule zurück als ihre Eltern von der Arbeit zurück und dürfen dann noch abends Hausaufgaben machen und so weiter. Und ja, können nicht mehr in den Fußballverein, können nicht mehr zum Reiten, zum was weiß ich, was sie haben, einfach überhaupt keinen Raum mehr für andere Aktivitäten. Und das beobachten wir ja auch schon seit einigen Jahren. In den Vereinen stirbt der Nachwuchs weg und so weiter, weil nach einem 8-stündigen Arbeitstag und 2 Stunden Hausaufgaben gehst du halt vielleicht nicht mehr kicken, sondern ja, eben ziehst dir eher noch ein Lernvideo rein. aber das fand ich total toll, dass die Schülerinnen und Schüler da so engagiert waren auch, dass sie gesehen haben, okay, der Typ da, den wir nicht kennen, der will offensichtlich irgendwas für uns tun. Der könnte irgendwie jetzt die Info vertragen, dass wir mit den aktuellen Verhältnissen nicht einverstanden sind. Total interessant und wir müssen, glaube ich, in Zukunft einfach alle wahnsinnig zugucken, dass wir den Schülerinnen und Schülern zuhören. Also das betrifft, glaube ich, alle Lebensbereiche, nicht nur irgendwelche Lernvideos oder Digitalisierung oder Ganztagsschule. Wir müssen viel mehr den Schülerinnen und Schülern zuhören und denen auch zutrauen, zu erkennen, was sie wollen und was sie brauchen. Natürlich muss man das dann auch kritisch hinterfragen, ist klar. Also es ist nicht, sagt mir, wie ihr euren Unterricht wollt und dann machen wir das mal. Geht natürlich auch darum, dass man das auf einem didaktischen Fundament dann irgendwie umsetzt. Aber ich glaube, die wissen schon teilweise ganz gut, was sie wollen. Und ja, das kann man auch mal als Grundlage nehmen, auch drüber nachzudenken, wie man es denn umsetzen könnte.
Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort für heute. Den Schülern zuhören, gucken, was sie brauchen, was sie wollen und das auch in die eigenen Planungen mit einfließen zu lassen. Gibt es noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt, abschließend?
Einfach großes Dankeschön vielleicht an der Stelle nochmal an die Schülerinnen und Schüler von der Astrid-Lindgren-Schule in Offenburg und an den Herrn Kielsch, der uns da sehr geholfen hat, mal wieder bei der Forschung. Hat großen Spaß gemacht, insgesamt das ganze Projekt. Und insofern kann ich das tatsächlich sehr empfehlen.
Vielen Dank auch dir, Thomas, dass du hier warst und dir und deiner Gruppe. Super, dass ihr diese Studie durchgeführt habt. Macht's noch gut, alles Gute weiterhin. Und ich sag tschüss.
Ciao.